Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ja, ist denn das nicht das Gleiche?
Aber Frau Schulz, das ist doch nicht das Gleiche wie Nutella.
Richtig. Nutella ist nicht mit jeder Nuss-Nougat-Creme zu vergleichen. Nutella hat nämlich, summa summarum, viel Eiweiß.
So klang erfolgreiche Werbung vor 40 Jahren. Ein Mann in weißem Kittel, das könnte ein Arzt oder Forscher sein, erklärt dem Fernsehpublikum, dass in dieser Nuss-Nougat-Creme unentbehrliche Lebensbausteine stecken.
Bausteine für jeden Tag.
Heute klingt Werbung so.
Burger, Pommes auf die Eins, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger, Pommes auf die Eins.
Wer von euch kannte denn diesen Song?
25 Teenies melden sich.
Das sind alle.
20 Millionen Aufrufe hatte der Pommes-Burger-Song alleine bei YouTube, seitdem er 2024 online gegangen ist.
Wenn ich so eine Werbung sehe, ich finde, die bleibt auch im Kopf, vor allen Dingen, weil es immer so einfache Slogans sind, die man sich sehr leicht merken kann.
Ich kenne so eine Situation, wenn ich zum Beispiel eine Werbung sehe, dass es mich nicht wirklich catcht, aber wenn man es dann im Supermarkt sieht, dann greift man auch drauf zu, weil es so schön aussieht, dass du es unbedingt haben willst.
Das will ich haben. Kinder als Zielgruppe der Lebensmittelwerbung. Ein Feature von Stefanie Kowalewski.
Wurstscheiben mit Gesichtern. Knallbunte Müsliflocken. Pudding mit lustigen Kuhflecken. Und vom Schokoriegel lacht das pinke Einhorn. Weil sie eben catchen sollen. Kinder und Jugendliche sind eine umkämpfte Zielgruppe der Lebensmittelbranche. Kinder, sagt Stefan Kemp, spielen heute eine zentrale Rolle in ihren Familien und in der Gesellschaft. Kemp ist Professor für Management an der Hochschule Makromedia in Köln.
Während früher zum Beispiel Erziehungsstile wie autoritäre Erziehung populär waren, geht es heute mehr in Richtung partnerschaftlicher Verhältnisse zwischen Eltern und Kind. Es gibt demokratische Entscheidungen in der Familie. Das Ganze ist also kinderzentrierter geworden und damit treten auch die Wünsche von Kindern mehr in den Vordergrund. Das ist ein Phänomen auf jeden Fall des 20. Jahrhunderts. Da hat man eben mehr darüber erfahren, wie es mit der kognitiven Entwicklung des Menschen abläuft, in welchen Phasen diese kognitive Entwicklung stattfindet. Und mit dieser Psychologie des Lernens hat man auch die kommerziellen Konzepte entwickeln können, die passend sind.
Ständige Präsenz, erklärt der Marketing-Experte, schafft Markenbewusstsein und Vertrauen.
Und da fängt man am besten früh mit an, denn so ein Kind hat ja noch eine lange Konsumbiografie vor sich. Und möglichst intensiv und mit allen Mitteln und Wegen.
M ist wieder bei DM. Oh nee, die Müller. Du bist aber groß geworden.
Du bist ja groß geworden. Du.
Deshalb brauche ich keine Windeln mehr.
Einfach ganz besonders. Seelenwärmer Familien-Creme-Pudding. Eine Dessertidee von Dr. Oetker.
Dieser kommerzielle Hintergrund hat eben eins im Auge, die evaluative Konditionierung, sprich ihre Erinnerung, ihr Gedächtnis, auch das Gedächtnis von Kindern, so zu manipulieren, dass es zu Verhaltensänderungen führt.
Heißt, zu einem lukrativen Kauf- und Essverhalten. Minderjährige sind auch in den Fokus der Lebensmittelwerbung gerückt, weil sie allein in Deutschland jährlich mehr als 2,5 Milliarden Euro selbst ausgeben. Der repräsentative Kindermedienmonitor rechnet vor. Den größten Batzen davon, nämlich gut 75%, geben sie für Süßigkeiten, Eis und Kekse aus. Und zack.
Man wird zur Zielgruppe. Es gilt das ökonomische Kalkül, wenn die Zielgruppe groß genug ist und über hinreichend Kaufkraft für das Produkt, was da beworben werden soll, verfügt, dann wird man sie bewerben.
Obendrein haben die kleinen Kundinnen und Kunden einen großen Einfluss auf das Einkaufsverhalten ihrer Familien, hat das Marketinginstitut Icon Kids and Youth 2022 analysiert. Auf den Tisch kommt, was die Kinder wollen. Bei Süßigkeiten etwa sind 71% der Kinder die treibende Kraft, bei Frühstücksflocken 56%. Pesta-Power, also Quengelkraft oder Nörgelfaktor nennt sich das im Marketing. Ihre Beeinflussbarkeit und ihre altersgerechte Naivität machen Kinder zu perfekten Empfängern von Werbebotschaften, erklärt Werbepsychologe Michael Schmitz, der an der Hochschule Makromedia in Stuttgart lehrt.
Naja, der Filter ist noch nicht da, die Abwehr gegenüber Werbeeinfluss ist noch nicht da. Die Kinder können sich nicht wehren, da funktioniert eine Nutzenargumentation sowieso nicht, also spare ich mir das und sorge dafür, dass die dann hoffentlich an der Kasse irgendwie so laut quengeln, dass Mama, Papa schwach werden.
Und dem quengelnden Kind das Objekt der Begierde kaufen, damit in der Warteschlange an der Kasse endlich Ruhe ist.
In dem Moment, in dem das Kind im Supermarkt ist, dann muss das Gedächtnis funktionieren. Und das funktioniert über solche entsprechenden Hinweisreize, die in dem Moment das Produkt am Point of Sale verknüpfen mit der Werbesituation im Kinderprogramm 4 Tage vorher. Die Farben, die Geräusche, die Jingles etc., all das kann als Hinweisreiz dienen.
Paula ist eine Kuh, die macht immer Mu, das ist halt auch sehr witzig.
Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Bei mir ist kein Produkt, sondern ein Laden. Lidl lohnt sich.
In der Kassen sind die irgendwie so knautschig. Genau, wie ein Kissen. Und innen so
knetig.
Schaumig.
Regenbogenfarbig.
Oh, oh, schön Regenbogen.
Stopp!
Die kannst du löffeln und auch schmecken.
Vanille, Schoko.
Schoko, Vanille.
Milch von Paula mit der Brühe.
Paula Pudding von Dr. Oetker.
Weil Kinder ein sehr gutes Gedächtnis haben, landen bunte Riegel und Tütchen, die strategisch günstig auf Augenhöhe der Kleinen aufgestapelt sind, massenhaft im Einkaufswagen der Eltern. Quengelware macht laut Marktforschung bis zu 7% des Supermarktumsatzes in Deutschland aus.
Ich konnte mich oft durchsetzen, weil ich hatte eine gute Taktik. Ich habe meiner Mutter immer beim Einkaufen geholfen, dass ich an der Kasse zuschlagen konnte. Dann habe ich einfach so zu einer Schokolade gegriffen und habe so mit so einem süßen Blick so gefragt, kann ich das bitte haben? Und dann hat das auch oft geklappt.
Damit Kinder wie der inzwischen 13-jährige Aras ganz bestimmte Snacks oder Softdrinks unbedingt haben wollen, setzt Lebensmittelwerbung auf Neuromarketing. Eine Kombination aus Hirn- und Marketingforschung, erklärt Werbepsychologe Michael Schmitz.
Als Werbetreibender wissen Sie in etwa, in welcher kognitiven Flughöhe muss ich mich bewegen. Und da ist die Psychologie immer gleich. Also ob jetzt 2025 oder 1985, die Entwicklung der Kinder folgt immer einem gewissen Raster, einem gewissen Muster.
Kleinkinder erkennen ihre Lieblingsfiguren aus Fernsehen, Kino und Büchern sofort wieder, wenn sie sie auf Verpackungen entdecken. Kleine Extras wie Sticker, Sammelfiguren oder Spiele steigern den Wiedererkennungswert noch.
Ich verknüpfe ein Produkt, das ich bewerben möchte, mit einer positiven Emotion. Mit Spaß, Abenteuer, bunten Bildern, so. Und das funktioniert schon bereits ab, ja, 4, 5, 6 Jahren. Und das funktioniert unbewusst. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Die gleichen Mechanismen haben wir Erwachsenen auch. Nur wir können da intervenieren. Das können Kinder eben nicht. Und wenn es ihnen gelingt, eine Marke, ein ungesundes Lebensmittel mit einem positiven Gefühl zu verknüpfen und das Kind sieht dann im Supermarkt dieses Produkt, dann wird sofort auch das damit eng verknüpfte positive Gefühl aktiviert und löst dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Konsumptionsverhalten aus, also will ich haben.
Ein Forschungsprojekt der Universität Hamburg, kofinanziert von der Gesundheitswirtschaft, hat schon für 2019 vorgerechnet. Kinder zwischen 3 und 13 Jahren, die Medien konsumieren, konsumieren auch täglich Werbung für ungesunde Lebensmittel. Und 15 Mal am Tag. Und seit der Corona-Pandemie ist die Bildschirmzeit nachweislich gestiegen. Neuere Untersuchungen gibt es nicht. Damit die Werbung im Kopf bleibt, setzt sie auf knallige Farben. Bereits gelernte Charaktere wie Eiskönigin und Co., Dinosaurier oder niedliche Tiere. Das fesselt schon Kindergartenkinder. Typische Doppelbelastungssituation im Werbespot. Eine Mutter arbeitet gestresst am Laptop, während die Kinder draußen laut toben. Da zupft ein süßer Pinguin sanft an ihrem Hosenbein. Die Mutter lächelt und versteht, es ist Zeit für eine Pause.
Kinderpinguin, so geht Auszeit.
Sie, ihre Kinder und der Pinguin watscheln fröhlich zum Kühlschrank und genießen einen erfrischenden Schokosnack.
Also ich fand diese Kinderpinguin-Werbung total toll. Und ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, dass ein Pinguin dann auch wirklich in meinem Wohnzimmer läuft, wenn ich dieses Produkt habe und so.
Die Lebensmittelwerbung sucht den Kontakt zu den kleinen, reichen Kunden auf allen denkbaren Kanälen. Von der Litfaßsäule über das Gratisbilderbuch bis hin zur Smartphone-App. Die Generation Alpha, das heißt zwischen 2010 und 2025 geboren, ist täglich oft stundenlang im Netz unterwegs und erreichbar. Auch Tim und Mira, beide 15 Jahre alt.
Wir sind auf TikTok, Instagram unterwegs, auch sehr häufig auf YouTube. Noch vielleicht so eine Streaming-Plattform, das ist Twitch. Da begegnet einem auch sowas sehr häufig.
Da es ja auch Schleichwerbung gibt, würde ich sagen, schon so mal jeden zweiten, dritten Video, was ich mir auf TikTok reinziehe.
Das ist viel, oder?
Ja.
Dennoch, die Wirkung eines Clips, Plakats oder Gewinnspiels nimmt mit der Zeit ab. Und damit auch der Kaufanreiz.
Erinnerung ist flüchtig und muss aufgefrischt werden. Deshalb gibt es immer wieder neue Kampagnen und Promotions, die die Marke aktualisieren.
Um die Werbemilliarden möglichst wirkungsvoll einzusetzen, werden Kampagnen auch an der jeweiligen Zielgruppe getestet. Zum Beispiel von Sabine Loch. Sie leitet die Marktforschungsabteilung rund ums Thema Lebensmittel beim Rheingold-Institut in Köln.
Wir sind sozusagen für die Wie- und Warum-Fragen zuständig.
Tiefenpsychologisch ausgebildete InterviewerInnen befragen in sogenannten Usability-Tests Kinder und Jugendliche zu Produkten und Werbewirkung, erklärt die Psychologin.
Die kommen mit der Mama, wenn das Kleinkinder sind oder Kindergartenkinder. Oder wir machen auch mal eine Kindergruppe, dann wartet die Mama, ne, damit die auch gestärkt sind und sich da nicht so ausgesetzt fühlen. Und bei etwas größeren Kindern machen wir dann oft so Peer-Interviews, also dass die dann ihren Freund, ihre Freundin mitbringen. Und bei Jugendlichen, die sind dann oft schon ganz stolz, wenn die alleine in die Interviews gehen dürfen.
Die Interviews finden dann in einem Raum mit vielen Kissen, Kindersofas, warmem Licht und so weiter statt.
Dann gibt's Spielzeug, kleine Püppchen und Betten und Haushalte, ne, mit denen man nachspielen kann, wie das dann zu Hause so abläuft. Oder einen Ausflug oder sowas. Und darüber kann man die Produkte versuchen dann zu integrieren. Ne, so. Und was würde jetzt Mama sagen? Ne, so. Oder wer hat denn das Produkt dabei? Ne, und wem schmeckt das denn und wem nicht?
Die Marktforscher beobachten und dokumentieren dabei, wie die Kinder auf bestimmte Schokosnacks, Frühstücksflocken oder Softdrinks reagieren.
Also es wird eben sehr viel mehr über Verhaltensbeobachtung als über Befragung gemacht. Ne, dann gucken wir, wie packen die das aus? Mit welchem Heißhunger wird das dann verzehrt oder wird sich das klein eingeteilt? Wenn die was auswickeln, glätten die dann das Papier, um das aufzubewahren. Ne, und dann fragt man rund um das Produkt, wann zum ersten Mal gesehen, wer ist das denn auch? Dann gucken wir uns auch mal natürlich Werbung an mit Kindern. Auch da wird beobachtet, ne? Gucken die überhaupt hin, machen die was anderes nebenher, rennen die raus und müssen aufs Klo, werden die zappelig, kriegen die müde Augen, ne? So. Also diese Dinge sind viel wichtiger oft als die verbalen Bekundungen. Ne?
Für eine evidente Aussage zur Werbewirkung sind meist einige Dutzend Einzel- oder Gruppeninterviews nötig.
Das wird für die Firmen sehr, sehr teuer. Insofern gucken die halt auch auf Absatzzahlen und machen nicht zu jedem einzelnen Produkt, zu jedem Relaunch eine qualitative Studie. Also es ist immer ein bisschen weniger Kinderforschung als Erwachsenenforschung.
Tatsächlich sind die Wirkmechanismen von Lebensmittelwerbung bei Kindern so durchschaubar, dass teure Usability-Tests die Ausnahme sind.
Früher oder später kriegen wir euch mit Danone-Joghurt.
Weil er ist gesund.
Spätestens ab dem Grundschulalter spielen sogenannte Peers, also Gleichaltrige, eine zunehmend wichtige Rolle im Kindermarketing, erklärt Marketingprofessor Stefan Kemp.
Wen erkenne ich da? Meinesgleichen, direkt auf der Verpackung. Na, das kann doch nur gut sein. Meinesgleichen vertraue ich gerne. Und das finde ich dann gut. So funktioniert das mit Kindern.
So werben Kinder für Kinder und Jugendliche für Jugendliche. Dabei sind die Markenwerbekinder mit der Zeit gegangen und divers geworden. Sobald die jungen Kundinnen und Kunden intensiv Social Media nutzen, setzt die Lebensmittelwerbung neben den Peers auch auf Idole aus dieser Parallelwelt. In diesem Spot bewirbt die deutsche Rapperin Shirin David ihre eigenen Eistee-Drinks. Allein bei Instagram hat sie mehr als 6 Millionen FollowerInnen. Perfekt gestylt düst Shirin mit einem Jetski übers Wasser zu einem Getränkeautomaten, um sich eine Dose ihres Dirt Tea zu ziehen. In Nahaufnahme genießt sie mit geschlossenen Augen. Ein Junge und ein Mädchen, vielleicht 10 Jahre alt, beobachten die Szene staunend von einem Bootssteg aus.
Die Faszination der Kinder ist unendlich, wie dieses Instagram-Role-Model den Eistee zu sich nimmt. Und, oh Wunder, der Spot endet mit einer Überraschung. Der Jetski ist das, was die Kinder interessiert, nicht aber der Eistee.
Kannst du dir was Neues vorstellen als ein Jetski?
Nee.
Der psychologische Mechanismus bleibt natürlich. In Erinnerung wird dabei bleiben, dass ein Instagram-fähiges Model eine sinnliche Genussszene im Zusammenhang mit diesem Eistee hatte und Kinder fasziniert zugeschaut haben. Alles perfekt, emotional und in der Überhöhung merkwürdig. Und darauf kommt es an. Sei hübsch, sei jung, trink Eistee.
Ist die Werbebotschaft ans Unbewusste. Influencer-Marketing ist extrem erfolgreich. Die Social-Media-Stars sind für Kinder und Jugendliche täglich präsent. Sie vertrauen ihnen und erkennen nur sehr schwer das kommerzielle Interesse der Promi-Werber.
Wir nennen das eine parasoziale Beziehung. Also da ist ein Mensch, ja, der scheinbar wie mein Freund, meine Freundin auftritt. Der scheinbar mich ganz persönlich anspricht. Das ist natürlich Unfug, der kennt mich nicht. Aber wenn die dann Werbung machen, dann ist das aus Sicht der RezipientInnen eben nicht Werbung, sondern mein Freund, meine Freundin empfiehlt mir was. Gerade so Influencer sind oft Menschen, die so sind, wie ich gerne wäre, mit denen ich mich identifizieren kann. Und wenn die dann was empfehlen, mega.
Kein Wunder also, dass Unternehmen für Influencer-Werbung laut Online-Plattform Statista zunehmend mehr ausgeben. Dabei werden Zielgruppe und Influencer jünger. Es gibt Mini-Influencer im Kindergartenalter, die mit Hilfe ihrer Eltern ihren Alltag zur Schau stellen. Familienalltag als professionelles Marketing. Kinder können das entwicklungspsychologisch noch nicht erkennen. Aber Medienkompetenz ist lernbar. Auch in der Schule. An der Gesamtschule Essen-Borbeck findet einmal wöchentlich die Medien-Scouts AG statt. Rund 25 Jugendliche lernen hier, sicher durch die digitale Welt zu navigieren und werden zu Multiplikatoren ausgebildet. Damit sie ihr Wissen später an Gleichaltrige weitergeben können. Es geht um digitales Mobbing, Datenschutz, Gaming und mediale Beeinflussung, zum Beispiel eben auch durch Lebensmittel-Influencer, erzählt die 17-jährige Sophie.
Also das sieht man auch selber in der eigenen Klasse, dass wenn ein Influencer ein Getränk, irgendwas rausgebracht hat, einen Song vielleicht, das erstmal super abschneidet, weil auch einfach diese Verbindung zu dem Influencer da ist. Die Werbung wirkt vor allen Dingen von Influencern bei Jugendlichen hundertprozentig. Das ist die größte Schlagzeile auch im Gesprächsthema. Also Songs werden die ganze Zeit gesungen, Getränke sieht man auf jedem Tisch oder Snacks oder sonst was. Also es ist schon ein großes Thema.
Das Forschungsprojekt der Universität Hamburg hat schon für die Jahre 2019-2020 geschätzt, alleine Facebook hat die Zielgruppe mit mehr als 10 Milliarden Posts pro Jahr erreicht. Diese Zahlen werden zwar von der deutschen Werbewirtschaft kritisiert, aber Lehrerin Vera Servati liefern sie eine ungefähre Größenordnung. Besonders häufig, sagt sie, sei Fastfood-Werbung. Zusammen mit einem Kollegen leitet die Lehrerin die jahrgangsübergreifende AG.
Es gibt nämlich tatsächlich mittlerweile einen Begriff für dieses Phänomen, dass gerade Influencer den Bereich von eher ungesunden Lebensmitteln für sich entdeckt haben und für Produktplatzierungen, und zwar ein Junkfluencer oder ein Junkfluencerin.
Alle im Raum kennen das Video. Der 15-jährigen Mira geht der Pommes-Burger-Song inzwischen schon auf die Nerven.
Also ich habe zu Hause einen kleinen 6-jährigen Bruder und zu Hause ist das Lied momentan richtig in. Das singt er den kompletten Tag.
Was findet der so gut daran?
Ich denke mal, allein, dass halt in seinem Kindergarten das auch gehört wird. Und das Lied kann man sich gut merken. Es ist eigentlich immer dasselbe, was gesungen wird.
Ich stehe auf und fahre direkt in den McDrive. Wenn die mein Lambo sehen, wissen sie Bescheid.
Der Clip stammt von Lukas BS. Der hauptberufliche Werbevideoproduzent und Influencer hat mehr als 2 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Im Video rappt er zusammen mit einem Kollegen und rund 30 Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Alle hüpfen und singen im gleichen Outfit und beißen immer wieder in gigantische Burger hinein. Die Medienscouts analysieren den Clip und seine Werbestrategie, denn sie bereiten einen Junkfluencer-Workshop für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler vor.
Supi, erste Frage. Wie schaffen die das, in diesem Video als cool rüberzukommen? Emilia.
Wie man im Video auch gesehen hat, ist Lukas mit einem Lamborghini zum McDrive gefahren.
Die spielen auch mit verschiedenen Kameraperspektiven. Von unten gefilmt wirken sie größer und auf Großpersonen schaut man herauf.
Super, Samira, prima. Sophie?
Und alle machen die gleichen Bewegungen mit und haben die gleiche Kleidung an. Also ich glaube auch, dass diese Gruppendynamik eine super, super große Rolle spielt.
Wie werden Burger und Pommes denn dargestellt in dem Videoclip? Phil?
Die Pommes und der Burger, die werden als gesund und cool dargestellt.
Okay. Und dass man das jederzeit essen kann, und zwar in Übermaßen, aber das ist halt falsch.
Burger zum Frühstück, yummy.
Da Pommes und Burger glorifiziert werden, kommt es zum schlimmsten Fall zu Übergewicht, weil halt so die Kinder so viel davon essen.
Lebensmittel, die speziell für Kinder beworben werden, sind meist besonders süß oder fettig. Gut 90% entsprechen nicht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Aber die Werber wissen, dass Zucker und Fett eine unwiderstehliche Kombination abgeben, wie in Schokosnacks zum Beispiel. Schuld ist unser Steinzeitgehirn. Denn vor Jahrtausenden sicherte die hohe Kalorienzahl das Überleben. Heute gefährden solche Kalorienbomben unsere Gesundheit.
Werbung hat die Kraft, uns auf den falschen Weg zu bringen, ja.
Betont Marketingprofessor Stefan Kemp. Denn in der Kindheit geprägte Geschmacks- und Produktvorlieben bleiben oft jahrzehntelang erhalten. Das kann zu einem gewichtigen Problem werden. Zahlreiche internationale Studien kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel die Vorlieben, das Kauf- und auch das Essverhalten von Kindern beeinflusst, sagt Werbepsychologe Michael Schmitz.
Diese Zusammenhänge sind da. Werbung wirkt, das müssen wir ganz nüchtern sagen. Und die Studien zeigen, Kinder, die eben viel so Werbung für ungesunde Snacks ausgesetzt sind, neigen dann auch eher zu Adipositas und essen das Zeug eben auch mehr. Das kann man tatsächlich nachweisen.
Aktuell sind laut Bundesministerium für Gesundheit gut 15% der Minderjährigen in Deutschland übergewichtig. 6% gelten sogar als adipös, also fettleibig. In der Kindheit entwickeltes Übergewicht wird oft ein Leben lang beibehalten und kann unter anderem zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes führen. Warum wird dann eigentlich nicht für Obst, Gemüse oder Vollkornbrot geworben?
Also, Sie könnten für Obst und Gemüse werben, wenn Sie das genau so tun würden, wie Sie das für ungesunde Snacks machen.
Schließlich sind Marketing-Experten sich einig, dass gut gemachte Lebensmittelwerbung eigentlich alles an das Kind bringen kann. Vom übersüßten Fruchtjoghurt mit Schokostreuseln bis hin zur Müsli-Schnitte aus dem Bioladen. Die Essener Medien-Scouts haben es ausprobiert. Ein eigener Song als Alternative zum Junkfluencing soll in ihrem neuen Workshop das große Finale sein.
Wir wissen alle, Brokkoli steht manchmal ein bisschen in der Kritik. Deswegen wollten wir zeigen, dass Brokkoli auch sehr cool sein kann. Ich fange einfach mal an.
Die selbstgemachte Brokkoli-Werbung bleibt aber wohl eine Nische. Die Gewinnspanne für leicht verderbliche, frische Lebensmittel ist deutlich kleiner als für hochverarbeitete Industrieprodukte. Werbung für Obst und Gemüse gibt es daher eigentlich nur in Form von staatlichen Kampagnen, wie etwa 5 am Tag. Ein paar wenige Unternehmen machen mit. So versuchen manche Discounter mit Peter Maffays Tabaluga-Drachen Kinder für Snackgemüse zu gewinnen. Oder Lebensmittelmärkte wie Edeka werben mit aufwendigen Videos für gesunde Ernährung. Ein Spot von 2017. 5 Millionen Aufrufe.
Und das Narrativ dieses Werbespots ist es, dass eine gesunde Ernährung neue Möglichkeiten gibt, physische Möglichkeiten, Lebensfreude durch Bewegung. Und dieser Commercial nutzt ebenso die bekannten Merkmale, Farben, Abenteuer und Fantasie, verdeutlicht aber ganz klar den Bonus gesunder Ernährung und ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie es auch gehen könnte.
Ein extrem übergewichtiger Junge in einer extrem übergewichtigen und trostlosen Gesellschaft. Aber der Junge hat einen Traum. Er will fliegen wie die beerenessenden Vögel. Nach 2 Minuten 30 hat er sein Ziel erreicht. Dank Beharrlichkeit und gesunder Ernährung. Er hat sich zu einem normalgewichtigen Jungen entwickelt, sich große Flügel an die Arme geschnallt und kann fliegen. Dem Publikum erscheint die frohe Werbebotschaft: Iss wie der, der du sein willst.
Mehr davon kann ich nur sagen.
Für die Weltgesundheitsorganisation zählt die Reglementierung von Werbung zu den wichtigsten Maßnahmen gegen die Adipositas-Epidemie. Direkte Kaufappelle an Kinder sind zwar verboten, aber sie sind letztlich auch gar nicht nötig, betont Stefan Kemp. Der sogenannte Mere-Exposure-Effekt, also der Effekt des bloßen Kontakts, bewirkt, dass wir etwas mehr mögen, je öfter wir damit in Kontakt kommen. Deshalb werden Spots und Slogans so oft wie möglich wiederholt.
Das, was Sie kennen, werden Sie mögen. Das, was Sie mögen, werden Sie häufiger haben wollen. Wenn Sie es häufiger haben, machen Sie es zur Routine. Diese Logik ist fast überhaupt nicht auflösbar. Kurzum, das richtige Medium zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Inhalten in der richtigen Dosis führt dazu, dass Sie sich daran erinnern werden und beim nächsten Einkauf Entscheidungen treffen, von denen Sie gar nicht gedacht hätten, dass Sie sie so treffen. Und diese Schutzlosigkeit erfordert Hilfestellung, notfalls auch vom Gesetzgeber. Ich finde, das ist der Diskussion wert.
Schweden, Norwegen, Großbritannien, Irland, Polen, Portugal und Spanien, aber auch Mexiko, Chile und Kanada reglementieren Kindermarketing für Lebensmittel stärker als Deutschland. Hier fordern Verbraucherschutz, Gesundheitssektor und Krankenkassen das auch seit langem. Aber noch setzt man auf Freiwilligkeit.
Was wäre Jubel ohne Coke? Coca-Cola, mach dir Freude auf.
Seit 2007 gibt es den sogenannten EU-Pledge. Darin verpflichten sich 23 Konzerne wie Nestlé, Ferrero, Coca-Cola und McDonald's, kinderspezifische Werbung für ungesunde Lebensmittel im Fernsehen einzustellen. Genauso online. Auch auf das Marketing an Grundschulen wollen sie verzichten. Freiwillig. Nur, was ungesunde Lebensmittel sind, legen die Unternehmen selbst fest, kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband und Foodwatch. Auch das Wissenschaftsbündnis DANK und die Deutsche Diabetesgesellschaft bewerten den EU-Pledge in einer aktuellen Stellungnahme als krachend gescheitert. Unter anderem wegen Intransparenz und fehlender Sanktionsmöglichkeiten. Deshalb müsse die Bundesregierung an kinderadressierte Werbung bzw. Werbung für sogenannte Kinderlebensmittel gesetzlich regulieren. Immerhin stellen inzwischen einige Supermärkte ihre Eigenmarken ohne beliebte Comicfiguren auf der Packung ins Regal und verzichten auf Quengelware im Kassenbereich. Um sich dem Sog der Werbung zu entziehen, muss man sich aktiv dagegen entscheiden, erklärt Werbepsychologe Michael Schmitz. Er empfiehlt, mit Kindern über Werbung zu sprechen und beispielsweise in einer Art Detektivspiel zu versuchen, die Strategien und Ziele der Werbung aufzudecken.
Als Eltern kann ich diese Stop-and-Think-Reaktion einüben mit den Kindern, so einen natürlichen Skeptizismus auch antrainieren und sagen, die Arbeit mit diesen jenen Mitteln und das ist Übertreibung. Und das ist die notwendige Voraussetzung, damit ein Kind in der Werbesituation quasi überlegen kann, was machen die hier gerade mit mir und will ich das eigentlich, dass die das mit mir machen? Aber das ist mühseliges Geschäft.
Und eines mit biologischen Grenzen, ergänzt sein Kollege Stefan Kemp.
Sie, ich und alle, die uns gerade zuhören, sind selber nur begrenzt Herr der biochemischen Prozesse, die hinter der Stirn ablaufen. Bestimmte Sachen können Sie nicht beeinflussen. Dass ein 4- bis 6-facher Kontakt mit der Werbebotschaft Erinnerung, Verhalten auslöst, das können Sie nicht beeinflussen.
Na? Wie wär's mit der wahrscheinlich längsten Praline der Welt?
So lang? Ich glaube, ich nehme dich mit nach Hause.
Mich?
Ja, und Duplo.
Und doch können Kinder und Jugendliche trainieren, bewusste und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Will ich das haben oder brauche ich das jetzt nicht? Medienscout Sophie, 17 Jahre alt, ist schon soweit.
Tatsächlich Tricks und Techniken von Werbung habe ich großenteils durch die Medienscouts gelernt. Ich glaube, diese Sensibilisierung und dieses kritische Denken muss gefördert werden in diesem Bereich.
Das will ich haben. Kinder als Zielgruppe der Lebensmittelwerbung. Das war ein Feature von Stefanie Kowalewski. Es sprach die Autorin. Regie Frank Mehrfort. Ton Hermann Leppich. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.